ARD.
Das ist eine sehr, sehr dramatische Erkrankung, die sehr, sehr schnell innerhalb von Stunden sehr, sehr schwer verläuft und eben in der Regel auch tödlich verläuft, wenn man das nicht adäquat behandeln kann.
Eine schreckliche Krankheit, die eigentlich seit dem Ersten Weltkrieg keine Rolle mehr gespielt hat, kehrt zurück an die Front in der Ukraine. Der Gasbrand. Überlebensquote 50%, unbehandelt 0%. Dazu hören wir den Infektiologen Professor Dr. Christoph Lübbert von der Uniklinik Leipzig.
Also alles, was jenseits dieser sogenannten humanitären Zone ist, das ist einfach verwüstet, das ist grau und die Menschen sind grau und staubig, das ist also wirklich düster.
Das sagt Jan Wienans, Chirurg von Ärzte ohne Grenzen. Er hat seit Kriegsbeginn schon oft im Gazastreifen gearbeitet und war gerade wieder dort. Unser Korrespondent Julio Segador hat mit ihm darüber gesprochen, wie er den Gazastreifen seit der Waffenruhe wahrnimmt, aber auch über die katastrophale Situation der vielen verletzten Zivilisten. Und wir sprechen über den Alltag der ukrainischen Fußballliga zwischen Abendspielen bei Flutlicht und Evakuierungen bei Luftalarm. Hallo, ich bin Benjamin Kirsch aus der NDR Nachrichtenredaktion. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Samstag, dem 15. November um 15.30 Uhr. Ja, heute Nachmittag bin ich ausnahmsweise mal alleine Host. Die Erkältungswelle hat auch unsere Nachrichtenredaktion überrollt. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Lust zuzuhören. Ich finde die Themen heute extrem spannend. Wir haben ihn ja schon eben zu Beginn gehört. Jan Wienans, der normalerweise Chirurg an der Universitätsklinik in Bonn ist. Gerade war aber seine Klinik das Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis. Seit dem 7. Oktober 2023 hat er immer wieder in Gaza gearbeitet. In einem Interview mit unserem Tel Aviv-Korrespondenten Julio Segador berichtet er darüber, wie er den Gazastreifen seit Beginn der Waffenruhe wahrnimmt. Er erzählt, wie sich die Verletzungsbilder verändern und er glaubt, dass jetzt eine ganz entscheidende Phase stattfindet, die auch darüber entscheiden wird, wie viele chronisch Verletzte und Verwundete künftig im Gazastreifen leben werden.
Wenn Jan Wienans in Khan Yunis aus dem Nasser-Krankenhaus in die Umgebung blickt, sind es apokalyptische Bilder, die ihm ins Auge fallen.
Also alles, was jenseits dieser sogenannten humanitären Zone ist, das ist einfach verwüstet, das ist grau und die Menschen sind grau und staubig, das ist also wirklich düster.
Jan Wienans ist als Chirurg über Ärzte ohne Grenzen zum wiederholten Mal im Gazastreifen. Zum ersten Mal aber arbeitet er im Nasser-Krankenhaus, das während des Krieges immer wieder Ziel von Angriffen der israelischen Armee war. Wir sprechen über eine Videoschalte mit ihm in Gaza. Die Arbeitsbedingungen seien grenzwertig, berichtet er. Zwar kommen inzwischen mehr Hilfsgüter in den Küstenstreifen, doch noch immer fehlt es an vielem.
Es fehlt an Hygienematerial, Trinkwasseraufbereitungsequipment. Auch wir trinken hier gefiltertes Wasser von vor Ort. Und es ist auch notwendig, Decken zu liefern. Der Winter steht vor der Tür, es ist notwendig, Planen zu liefern. Geht man weiter in den Norden und da ist auf weiten Strecken wirklich nur noch Trümmerlandschaft. Es braucht dringend sowohl spezielle wie auch ganz allgemeine Güter, um ein Leben und ein Überleben zu ermöglichen.
Die Waffenruhe, die seit Mitte Oktober besteht, wirkt sich auch auf seine Arbeit als Chirurg aus. Die Verletzungsbilder der Patienten, die in die Klinik eingeliefert werden, seien nicht mehr die gleichen wie während der Bombardierung, stellt er fest.
Also es hat sich radikal geändert, was überhaupt die Anzahl an Patienten vor Ort in den Krankenhäusern betrifft und dann auch die Akutform der Verletzung. Dass wir vornehmlich jetzt von Patienten sprechen, die akut verletzt durch Verkehrsunfälle zu uns kommen, Verbrennungen aufgrund von offenen Feuerstellen, Kinder, die da reinrollen aus Versehen, wohingegen dann diese Schuss- und Explosionsverletzungen radikal weniger geworden sind.
Doch durchatmen kann Jan Wienans nicht, ganz im Gegenteil. Viele werden durch Blindgänger verletzt und Zehntausende im Gazastreifen leiden an nicht oder nur unzureichend behandelten Verletzungen, die sie während des Krieges erlitten haben. Hier tickt jetzt die Uhr. Für viele geht es jetzt darum, ob sie künftig ein Leben mit oder ohne Behinderung haben werden. Die Einschätzung des deutschen Chirurgen klingt dramatisch.
Wir sprechen ja von ca. 170.000 verletzten Menschen in Gaza, wo dann auch nicht nur der Knochen, sondern auch der Weichteilmantel und auch die Nerven betroffen sind. Und wenn man das nicht alles drei adäquat versorgt in den nächsten 18 Monaten, dann wird daraus eine massive Behinderung folgen. Der Mensch kann nicht mehr sein Bein oder seinen Arm bewegen oder die Hand schließen, hat vielleicht ein schmerzhaftes, steifes Bein, aber kann halt nicht mehr aktiv am Leben teilnehmen. Und da tut sich jetzt gerade nochmal die Möglichkeit auf, was zu tun, um genau in den Nachwehen eines Krieges da nochmal ein Mindestmaß an Linderung zu ermöglichen.
Für Jan Wienans geht es nun wieder zurück nach Deutschland. Doch seine Gedanken werden Gaza nicht verlassen. Dafür sind die Eindrücke aus dem Kriegsgebiet zu stark und vieles muss der Chirurg für sich verarbeiten.
Ich kann da nur schweigen, wenn ich dieses Leid, diese Trauer in den Gesichtern meiner Kollegen sehe, und selbst bin ich sehr dankbar für mein Leben, was ich in Deutschland führen kann.
In den letzten Tagen hört man vermehrt Meldungen aus der Ukraine über eine längst vergessene, aber umso schrecklichere Krankheit, nämlich Gasbrand. Heutzutage kommt die eigentlich kaum noch vor, da sie gut mit Antibiotika behandelbar ist. Aber an der ukrainischen Front können Verletzte oft nicht schnell genug abtransportiert werden wegen der ständigen Drohnenangriffe. Und so können sich die gefährlichen Clostridium-Bakterien, so nennt man die, bei Verwundeten ungehindert ausbreiten. Professor Dr. Christoph Lübbert ist Infektiologe an der Uniklinik Leipzig und hat bei meinen Kollegen vom MDR darüber gesprochen, wie plausibel eine Ausbreitung von Gasbrand in der Ukraine ist, was Gasbrand überhaupt genau ist und wie man ihn behandeln kann.
In meinen Augen als Infektiologe ist es sehr, sehr plausibel, dass wir in dieser Kriegsphase unter den schrecklichen Umständen, die an der Front offensichtlich vorliegen, zunehmend Gasbrandfälle sehen, also schwere Infektionen der Extremitäten, der Muskulatur, der Haut, des Weichgewebes, die auch unbehandelt tödlich enden, weil weder eine adäquate antibiotische Versorgung noch eine schnelle chirurgische Versorgung unter diesen Bedingungen erfolgen kann. Das sind die beiden Faktoren, die das Leben des betroffenen Patienten retten. Und weil wir das in einem Land wie Deutschland in Friedenszeiten in der Regel immer hinbekommen, sehen wir in Deutschland zum Vergleich so gut wie keine Gasbrandfälle mehr. Aber wenn ich höre, was aus der Ukraine berichtet wird, dann lässt mich das mit einem ziemlichen Schaudern zurückerinnern an die Zeiten in Westeuropa, vor allen Dingen den Ersten Weltkrieg, als wir eben auch moderne Medizin und Antibiotika nicht zur Verfügung hatten. Und da war der Gasbrand in den Schützengräben, in den Kriegsgebieten an der Front eine alltägliche Erkrankung, und es sind wirklich viele Menschen dem zum Opfer gefallen. Der Gasbrand entsteht dadurch, dass in der Umwelt vorhandene gasbildende Bakterien durch offene Wunden in das Hautweichgewebe und in die Muskulatur eindringen, sich dort ungehindert vermehren können, weil sie eben nicht sofort behandelt werden können. Und dann führen sie zur Zersetzung, wenn man so will, der Muskulatur und des Hautweichgewebes mit unbehandelt tödlichem Ausgang. Und es gilt diese alte Chirurgenregel, life before limb. Um das Leben des betroffenen Menschen zu retten, muss ich schnell in der Regel amputieren, das Bein, den betroffenen Arm abnehmen. Und wenn das nicht passiert, stirbt der Mensch. Das ist eine sehr, sehr dramatische Erkrankung, die sehr, sehr schnell innerhalb von Stunden sehr, sehr schwer verläuft und eben in der Regel auch tödlich verläuft, wenn man das nicht adäquat behandeln kann. Also man kann natürlich an der Front im Schützengraben keine moderne Diagnostik machen mit Bildgebung und Labor, sondern man muss klinische Diagnosen stellen. Da guckt man sich die Wunde an. Wenn man die Haut über der Wunde befühlt, dann fängt das an zu knistern, weil eben Luft drin ist durch diese Gaseinschlüsse. Also man kann das schon auch klinisch mit einfachen Mitteln diagnostizieren. Dann muss man sofort antibiotisch behandeln, mit Penicillin zum Beispiel, also einem altbewährten Antibiotikum oder einem anderen Präparat, dem Metronidazol. Und das Entscheidende ist aber, dass man das chirurgisch versorgt. Das gesamte infizierte Gewebe muss eröffnet und entfernt werden, damit die Erkrankung nicht voranschreitet und irgendwann den ganzen Körper erfasst. Und das ist die große Herausforderung, für die man natürlich eine gewisse medizinische Basisstruktur braucht. Das ist keine Erkrankung, vor der man sich hier in Deutschland fürchten muss. Sie verläuft so rasant, dass die Menschen, die davon betroffen sind, in der Regel vor Ort versorgt werden oder eben auch nicht versorgt werden und dann daran versterben. Das ist nichts, was Tage oder Wochen später bei der Versorgung von ukrainischen Kriegspatienten in deutschen Krankenhäusern eine Rolle spielt.
Ja, soweit Professor Dr. Christoph Lübbert, Infektiologe an der Uniklinik Leipzig und St. Georg. Anderes Thema. Man muss sich das mal vorstellen. Man geht zu St. Pauli ins Millerntor-Stadion und mitten im Spiel gibt's plötzlich Luftalarm. Alle müssen raus und dann, sehr viel später, nach Entfernung, entweder wird dann weitergespielt oder das Spiel wird doch ganz abgebrochen. Für uns eine völlig abstrakte Vorstellung. In der Ukraine ist das aber Liga-Alltag. Während die Heimspiele der ukrainischen Nationalmannschaft aus Sicherheitsgründen außerhalb des Landes ausgetragen werden, leuchten in der Ukraine selbst nach heftigen russischen Angriffen auf die Energieversorgung bei Abendspielen die Flutlichtmasten in den Stadien. Stefan Lack berichtet aus Kiew.
Das Valery-Lobanowski-Stadion im Zentrum von Kiew. Vor dem Eingang die Statue des legendären ukrainischen Trainers. In den 70er und 80er Jahren feierte er mit Dynamo Kiew und der Nationalmannschaft der UdSSR große internationale Erfolge. Hier trägt auch jetzt das aktuelle Team von Dynamo Kiew seine Ligaspiele aus. Wegen des russischen Angriffskriegs musste die Mannschaft umziehen. Das wesentlich größere Olimpiski-Stadion wird derzeit nicht genutzt. In der historisch deutlich kleineren Arena sind nur etwas mehr als 4000 Zuschauer zugelassen. Dass hier trotz der vielen Luftangriffe überhaupt gespielt werden kann, grenzt schon an ein kleines Wunder. Trotz der regelmäßigen Stromabschaltungen strahlen am frühen Abend die Flutlichtmasten. Vor Spielbeginn tönen zur Einstimmung rockige Klänge aus den Lautsprechern. Die Partie gegen LNC Tscherkassy ist ein Spitzenspiel. Der zweite gegen den dritten der ukrainischen Premierliga. Knapp 2000 Fans sind gekommen. Alexander ist heute mit seinem Sohn und dessen Freund dabei. Tags zuvor hatte es in der gesamten Ukraine schwere Angriffe gegeben. Ein Fußballspiel zu besuchen, ist da eine willkommene Möglichkeit, mal abzuschalten. Wenn es heftigen Beschuss gibt, dann haben wir ein paar Tage danach erstmal eine Atempause. Das heißt, wir können dann zum Fußball gehen. Und wenn schon 3 oder 4 Tage vergangen sind, dann müssen wir wieder mit dem nächsten Angriff rechnen. Da wir gerade eine solche Pause haben, sind wir zum Spiel gekommen. Bevor es losgeht, erheben sich alle im Stadion, um gemeinsam die Nationalhymne zu singen. Es folgt eine Schweigeminute für diejenigen, die an der Front für die Ukraine kämpfen und dort ihr Leben lassen. Dann geht es los. Die Anfeuerungsrufe der beiden Fanlager verhallen ein wenig im weiten Oval des Lobanowski-Stadions. Richtig laut wird es erst, als der Schlachtruf Slava Ukraini, Eroyem Slava gerufen wird. Zwischen den beiden Kurven schallt es hin und her. Ruhm der Ukraine, den Heldenruhm, ist mittlerweile eine in den Alltag eingeflossene Losung, die zu vielen Gelegenheiten verwendet wird. Zu den eingefleischten Dynamo Kiew-Fans gehört auch Maxim mit seinen Freunden. Die Jungs wirken nicht älter als 12, 13 Jahre und sind so oft es geht im Stadion. Bei Luftalarm wird das Spiel unterbrochen und das Stadion evakuiert. Ja, das kam schon vor. Es gab Alarm und dann gab es keinen Strom mehr. Einmal dauerte der Luftalarm sehr lange und am Ende wurde das Spiel abgesagt. Glücklicherweise passiert das an diesem Spieltag nicht. Doch Dynamo Kiew verliert das Heimspiel gegen LNC Tscherkassy mit 0:1. Mittelfeldspieler Alexander Pichaljonok stellt sich anschließend den Fragen der Journalisten. Wenige Tage zuvor hatte sein Team in der Conference League noch einen überzeugenden 6:0-Sieg gegen Mostar hingelegt. Das Spiel wurde allerdings in Polen ausgetragen. Auf die Frage, inwieweit die Kriegssituation in der Heimat Einfluss habe, meint er: Klar, das hat schon einen gewissen Einfluss. Wir sind viel unterwegs und wenn wir zum Beispiel in Polen in der Conference League spielen und du dann dort am nächsten Tag aufwachst, dann liest du sofort die Nachrichten, weil die Familie hier bleibt. Und wenn wir zurückkommen, hat das auch einen gewissen Einfluss. Aber alle bereiten sich gleich vor. Es geht um die ukrainische Meisterschaft. Überall gibt es Schüsse, Raketen, Shahed-Drohnen, fast in allen Städten des Landes. Deshalb sind die Bedingungen für alle gleich.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch aus der NDR Nachrichtenredaktion. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart.